Goldfinger.
In deinen Augen.
Das ist dein Lieblingssong.
Dance into the fire.
Got a license to kill. Es reicht.
Den moderneren, actiongeladeneren, noch krasseren Explosions-James Bond.
Gerd Fröber.
Ich kann ihn mehr.
Im ZDF. Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 18 und mein Name ist Maronde, Eckhard Maronde, Alex.
Boah.
Dein Name ist 00 Klug.
Genau, boah, es ist wieder mal alle subtilen Anmoderationen, die ich mir überlegt habe für die Folge, sind dahin, aber das ist vielleicht auch ganz gut so.
Welche wären das, ja?
Keine Zeit zu sterben.
Das was sagt ihr da? Das ist irgendein James-Bond-Film, oder? Ist es nicht
irgendeiner.
So? Irgendeiner.
Ganz
es
alter,
ist der
oder?
Ganz neue.
Der ganz am meisten neueste.
Und du hast den gesehen, hast du mir gesagt.
Ich habe den gesehen. Ich mich interessiere erstmal, wie findest du es denn, dass er heißt, keine Zeit zu sterben, statt keine Zeit zum Sterben?
Finde ich ein bisschen schöner tatsächlich. Keine Zeit zu sterben.
Okay.
Alex, aber wie war der Film, ohne jetzt irgendwie zu spoilern? Du hast den gesehen im Kino.
Ich hatte
und
keine Zeit.
Du hattest keine Zeit, ja.
Die Frage ist ja, wie ist denn deine generelle Einstellung? Daniel Craig oder ist das alles seit Sean Connery sowieso nicht mehr das Wahre? Oder ich meine, du hast in den 60ern damals bei den ersten Filmen noch mitgedreht. Ich meine, du musst es wissen. So.
Genau, damals habe ich mich schon aufgeregt, dass die jungen Leute da irgendwie die Schauspieler geben. Aber
genau, dieser Roger Moore, das ist alles zu modern, ja.
Also ich würde sagen, Sean Connery und Roger Moore sind für mich so die klassischen Bond-Darsteller und das sind einfach diejenigen, die ich halt ja als Erste mitgekriegt habe und deswegen habe ich die so am längsten im Kopf. Und Pierce Brosnan würde ich da auch noch dazu zählen, einfach weil er Roger Moore schon durch die dunklen Haare so ein bisschen ähnlich sieht. Und bei Daniel Craig tue ich mich dagegen so ein bisschen schwer. Also auch nach 5 Filmen jetzt, weil ich einfach so ein eingeprägtes Bild im Kopf habe, wie ja, Bond auszusehen hat. Also das heißt, wenn ich andersrum an James Bond denke, dann denke ich doch am ehesten an Roger Moore oder Sean Connery. Der erste James-Bond-Film, den ich gesehen habe, war 1983. Aber es war jetzt, da kommt schon die kleine Besonderheit, es war nämlich nicht Octopussy 1983, sondern es war 1983 Never Say Never, Sag Niemals Nie. Und Alex, sag mir ganz eben, was ist die Besonderheit mit diesem einen Film?
Dieser eine Film, also es gibt noch mehr Filme, die ja nicht Teil der offiziellen James-Bond-Reihe von Eon Productions oder von der Produzentenfamilie Broccoli stammen. Und das Besondere daran ist aber, dass es nicht nur ein Film außerhalb dieser Reihe ist, der nicht zum Kanon gehört, sondern dass wiederum trotzdem Sean Connery mitspielt.
Und gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also das heißt, meine erste, na ja, wobei, es war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Im Fernsehen liefen natürlich schon die anderen, aber
aber du bist schon fremdgegangen quasi beim ersten, ja.
Ja, also für mich haben aber sowohl Sean Connery als auch Roger Moore James Bond ganz gut verkörpert. Also wirklich sehr, sehr passend. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher besser ist oder so.
Das könnte ich schon, aber ich habe mir so, in der Regel wird ja um die beiden gar nicht so hart diskutiert. Wir können jetzt auch gerne Pierce Brosnan und die Darsteller, die nur 1-2 Filme gemacht haben, überspringen, aber deine generelle Meinung, Daniel Craig als James Bond, kannst du mit ihm was anfangen oder mit der ganzen, wie James Bond im 21. Jahrhundert ist, was anfangen oder?
Ich glaube, dass die heutigen James Bonds, aber das ist jetzt wirklich meine Meinung, dass die halt wirklich eher so Filme sind, die guckt man sich an und dann hat man schon wieder alles vergessen, weil letzten Endes passiert da doch immer das Gleiche, oder? Außer dass halt die Tricks oder die, was weiß ich, die Szenen, dass das alles immer moderner wird, aber es sind doch wirklich Filme, die man sich anguckt und dann wieder vergessen kann.
Man möchte gut unterhalten werden, keine Frage. Also ich bin halt wirklich kein Freund von Actionfilmen und jetzt gehen nicht so, boah, und die Mega-Explosion und sonst wie. Aber ich muss tatsächlich sagen, also du sagtest es schon im Gefühl so, ne? Freitagabend 22:15 auf dem MDR oder so, irgendwo läuft immer ein alter James-Bond-Film. Und ich habe mir da damals als 13-jähriger TV-Movie-Leser auch einen Sport draus gemacht, das zusammenzusammeln. Ich glaube, ich habe nicht alle geguckt, aber ich habe mir alle mal auf meinen DVD-Rekorder aufgenommen. Und ich muss aber eigentlich sagen, auch wenn ich jetzt Kultfilme wie Moonraker, Goldfinger schon kenne, dass es mir tatsächlich eher bei den neueren der Inhalt auch nach mehreren Jahren noch im Kopf bleibt. Also ich finde, sie haben das Schöne ist, um da vielleicht auch mal die Frage von vor einer halben Stunde zu beantworten, wie fandest du denn den Film? Ich finde es ganz schön, es ist jetzt der fünfte und finale Film mit Daniel Craig, dass sie quasi diese fünf so ein bisschen ineinander abgeschlossen sind als ein Ding. Also in Casino Royale im ersten Film erhält James Bond ja auch erst die Doppel-Null-Lizenz und man folgt einfach so ein bisschen dem Weg. Und hat mir gut gefallen. Was hat das in diesem Podcast zu suchen, Eckart?
Machen wir nicht irgendwie einen James-Bond-Podcast jetzt neuerdings? Nein, wir...
Boah, das ist aber vorne an.
Genau, Dr. No. Gerd Fröbe. Nein, wir sprechen über die Musik, die James-Bond-Titelmelodien, beziehungsweise der Titelsong, genau.
Ich meine, der Begriff Bond-Song. Ich meine, im Begriff Bond-Song, das kann man ja schon so festschreiben, das ist ja schon dem Bond-Song zu machen, ein Ritterschlag, der wirklich schon gefühlt einem Grammy gleicht. Oder noch, als ob du 5 Grammys auf einmal gewinnst, irgendwie so. Ich glaube, wenn du für den Bond-Song ausgewählt wirst, dann hast du dir das irgendwie auf jeden Fall verdient. Ja,
und wir beschränken uns jetzt auf die Songs aus den
2000er?
80er Jahre.
Ach so, okay.
Alex, tut mir leid, ja. Also Goldfinger müssen wir außen vor lassen.
Nicht nur Goldfinger, sondern auch No Time to Die und weitere Dinge.
Ja. Aber es gibt schöne Songs aus den 80er Jahren, oder nicht?
Bei James Bond?
Ja.
Also ich habe jetzt nochmal also ich muss sagen, wir haben 5 Filme in den 80ern, 5 James-Bond-Filme.
Plus
5 offizielle
James-Bond-Filme. Genau, richtig.
Und muss schon sagen, als ich es nochmal gelesen habe, ich hatte nicht mehr wirklich einen Inhalt im Kopf und habe jetzt gerade so auch beim Fliegen nochmal gedacht, so aus meiner recht jungen Sicht war es jetzt vielleicht nicht das allerbeste Bond-Jahrzehnt.
Okay.
Ich bin auch nicht der super Roger Moore-Fan. Aber die Frage ist, war es denn aus musikalischer Sicht das beste Bond-Jahrzehnt? Und das wollen wir jetzt in dieser Folge einmal durchgehen. Und wir starten einfach mal.
Chronologisch, mit dem, oder?
Genau. Ja. Und hier geht es schon wieder los, dass man in Deutschland ja durchaus bei den Filmemachern die Angewohnheit hat, Filmtitel nicht unbedingt 1:1 zu übersetzen oder mit peinlichen Zusatztiteln wie jetzt erst recht zu versehen.
Jetzt wird geheiratet.
James Bond. Herrlich. Genau, und so kommt es, dass wir uns dem Film In tödlicher Mission widmen, der allerdings im Original For Your Eyes Only hieß. Eckart, was gibt's zu erzählen?
Ich habe mir das Lied angehört und ich habe auch eine also
erfolgreich vergessen.
Ich habe es erfolgreich vergessen, ehrlich gesagt. Also es ist ein Lied eingesungen von Sheena Easton. Und ganz ehrlich, der Refrain, der ist schon irgendwie groß, aber ich habe ihn wieder vergessen.
Und ich habe es im,
die Strophe war schon so ein bisschen nichtssagend, ehrlich gesagt.
Ich habe jetzt im Kopf gerade, ich hoffe, das stimmt, For your eyes only, oder?
Vielleicht sollten wir erstmal reinhören, wie wäre es damit?
Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir das tun. Wir hören einmal Sheena Easton mit For your eyes only, jetzt in der Spotify-Playlist. Wir möchten aber sagen, wir packen ein bisschen was rein, aber es gibt auch, egal ob ihr bei Spotify oder bei Apple Music oder sonst wo hört, ihr werdet auf jeden Fall auch so eine von anderen Menschen angelegte Playlist mit allen James Bond Titeltracks finden. Und wenn ihr eher der Typ seid, der das Ganze am Ende der Folge hört, dann würde ich das doch nur empfehlen, einfach mal Zufallswiedergabe rein, da sind eine Menge tolle Sachen dabei. Wir starten erstmal mit For Your Eyes Only von Sheena Easton. For Your Eyes Only von Sheena Easton. Eckart, ja. Du hast, es kam alles wieder, ne?
Kam alles wieder, genau. Aber es kommt jetzt auch wieder, woran mich der Song erinnert hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die norwegische, beziehungsweise das norwegische Komiker-Duo Ylvis kennst. Großer Hit mit The Fox. Und die haben sich so ein bisschen inspirieren lassen. Und von diesem Refrain, hörst du dir einfach mal an. Stonehenge heißt der Song und er ist im Grunde genommen genauso aufgebaut. Das heißt, du hast eine ruhige Strophe und dann im Refrain wird wirklich so alles reingelegt. Und
es ist natürlich einfach typisch Bond. Also ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wir haben eine lange Tradition bei Bond-Songs, dass sie von Frauen gesungen werden und wie du auch sagst, die dann im Refrain einfach so aus sich herausbrechen. Das sind halt oft diese Soul-Pop-Nummern eigentlich und um vielleicht ein bisschen vorausschauend schon mal zu quatschen, wir gucken uns die Songs der 80er an und möchten natürlich auch James Bond in dem Moment auf seinen musikalischen Zeitgeist hin überprüfen.
Ja.
Hier muss man jetzt sagen, das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt anders als die Dinge, die man irgendwie in den Jahrzehnten davor zu hören bekommen hätte bei James Bond, oder?
Das stimmt, genau, das stimmt. Also das Einzige, was man hier sagen könnte, wäre natürlich dieses, ich weiß nicht, was das ist, Synth-Klavier oder was halt wirklich so ein bisschen den Zeitgeist beziehungsweise den Sound der Zeit so ein bisschen wiedergibt, weil heute würde man so einen Sound, glaube ich, nicht mehr verwenden. Also wenn man sich dieses Klavier anhört, das ist einfach ein bisschen antiquiert mittlerweile. Aber war damals, glaube ich, so das große Ding.
Wir haben uns gerade den Vorspann angeguckt. Was gab's? Ist dir da was Besonderes aufgefallen? Ich frage mal so.
Sprich.
Wir haben hier eine Besonderheit. Und zwar was es nur in diesem Bond-Vorspann gibt. Nämlich, dass die Sängerin Sheena Easton im Vorspann zu sehen ist. Das gibt's nirgendwo anders. Bis heute nicht. Wir haben nicht Tina Turner im GoldenEye-Intro, wir haben nicht Billie Eilish im Keine Zeit zu sterben-Intro, wir haben nur Sheena Easton. Das liegt daran, dass Filmdesigner Morris Binder ihre, so heißt es, Erscheinung so gefiel, dass er sie kurzerhand damit reingenommen hat. Und ich finde das auch ein bisschen interessant bis obskur, weil das Ganze wirkt halt wie so ein halber, schlechter, dunstiger Layer, der einfach hinterher. Also für mich wirkt es wie so ein extrem schlechtes YouTube-Mashup hier irgendwie so. Du hast den typischen Roger Moore, der sich im Anzug irgendwie so durchschlängelt, bewegt und die Farben und ne, wie wir halt James Bond-Vorspann kennen. Und darüber sieht man immer wieder Sheena Easton beim Singen gelegt. Und der Filmprozess war wohl auch nicht der leichteste. Also es war wohl alles nicht so glamourös, wie es wirkt. Aber allein das macht das Ganze schon mal erwähnenswert.
Ja, erwähnenswert. Das ist natürlich ein gutes Stichwort, denn Sheena Easton hatte 1984 noch einen weiteren großen Hit. Und zwar war das ein Song, den Prince für sie geschrieben hatte. Und der hatte den Titel Sugar Walls. Und in dem Text geht es schon recht unzüchtig zu und damit erregte der Song dann auch abseits der Charts einige Aufmerksamkeit, denn ungefähr zeitgleich gründete sich das Parents Music Resource Center, die sogenannte PMRC. Das war ein Komitee, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Popmusik und die Rockmusik wirklich von allem Schmutz zu befreien und wirklich aufzuzeigen, wo jetzt sexuell anstößige, okkulte, gewalttätige oder drogen- und alkoholverherrlichende Umtriebe stattfinden. Und die hatten sich dann halt kurz nach der Gründung, hatten sie eine Liste erstellt, mit 15 besonders schäbigen Titeln und das waren die sogenannten Filthy 15. Und da erschien dann Sheena Easton mit ihrem Sugar Walls auch drauf und da ist sie wirklich in illustrer Gesellschaft. Also wenn ich hier mal durchgehe, Prince ist mit drauf, Judas Priest, Vanity, die kennt man jetzt vielleicht nicht mehr, Motley Crue, AC/DC, Let Me Put My Love Into You, Twisted Sister, Madonna auch, Dress You Up, Wasp, Def Leppard, Mercyful Fate, Black Sabbath, Mary Jane Girls, Venom und Cyndi Lauper mit ihrem Hit She-Bop, wo es um Sex-Masturbation geht. Also das heißt wirklich eine illustre Runde, und wenn ich mir so diese Liste durchgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, das meiste davon kenne ich auch.
Das Schlimmste vom Schlimmsten.
Ja, oder? Auf jeden Fall, China Easton tauchte da auf, und eine Folge von, oder beziehungsweise einen großen Erfolg hatte diese PMRC dann damit, dass sie einen Sticker designt hatten, Parental Advisory Explicit Lyrics oder was auch immer. Und anfangs war das natürlich schon als Warnhinweis für die Eltern gedacht. Ich meine, spätestens in den 90ern war es natürlich eine weitere Werbemaßnahme, die man da von Seiten der Plattenfirmen hatte, weil ganz ehrlich, ich meine, wenn dieser Sticker drauf war, dann hat man sich doch erst recht die Texte durchgelesen.
Ich habe mir heute Morgen einen Auftritt von der Jimmy Kimmel Late Night Show anguckt, wo Billie Eilish aufgetreten ist, gestern oder vorgestern, und du guckst dir das an und selbst von euch jedes Fuck wird da halt quer über den Song rausgepiepst, so, ne? Das ist wirklich diese Fernsehrealität in den USA bis heute, ne? Jedes Shit ja, glaube ich, auch, ne? Also, es ist, also, wie wenig sich da was vorwärts bewegt hat in den Jahren, das ist schon. Das ist schon unglaublich. Ansonsten müssen wir vielleicht noch kurz etwas mit reinbringen. Wir müssen auch ein bisschen unterscheiden. Wir haben, du meinst es eben schon, wir haben die Titellieder und wir haben die Filmmusik. Für die Filmmusik hat sich sehr, 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 sehr lange Zeit der Komponist John Barry verantwortlich gezeigt. Bei diesem Film aber nicht. Und das hatte steuerliche Gründe, weil er immer so ein bisschen zwischen den USA und Großbritannien hin und her tingelte. Wir haben hier Bill Conti, der den Film gescored hat, also musikalisch untermalt hat. Und sehr oft ist es auch so, dass dann diejenigen Komponisten eben auch an den, ne, an den Pop-Bond-Songs mitschreiben. Und er hatte beim Schreiben dieses Liedes tatsächlich eher Donna Summer oder Dusty Springfield im Kopf. Bis ihm dann aber China Easton, die ebenfalls gerade ein Nummer-1-Set hatte, nahegelegt wurde. Was ich allerdings noch besonders obskur finde, wo wir schon mal mit dem Thema der Übersetzungen eben waren, ist, dass es zu diesem Song dann auch wirklich noch eine deutsche Version gab.
Jetzt bitte, von wem? Von wem?
Ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, von der philippinischen Sängerin Solly Nero, die das Lied unter anderem, wir gucken auf YouTube, bei Dieter Thomas Heck natürlich zum Besten gegeben hat. Und er hat nicht mitgesungen, keine Sorge. Und
Ich dachte gerade eben, du wolltest darauf hinaus, dass Thomas Anders auch diesen Song mal gecovert hat.
Auch, richtig, genau.
Und die österreichische Symphonic Metal Band Edenbridge. Ich meine, das ist wirklich so eine Liga, würde ich sagen. Und
das ist das Dreigestirn auf jeden Fall. Nee, tatsächlich finde ich es ja mit dieser deutschen Version einfach spannend. Es klingt halt haargenau so. Und dann aber, wenn du dir das auf Deutsch vorstellst, und dann kommt
Augen.
In deinen Augen.
Ach so.
In deinen Augen.
Der Text ist dann anders, nicht für deine Augen nur.
Deine Augen auch nie. Nee, ist aber zum Glück auch nicht in tödlicher Mission, sondern in deinen Augen.
War das nicht auch so ein Austin Powers Song Film in tödlicher Mission Nasstellung, oder?
Oh wei, oh wei. Auf jeden Fall, haben wir dann plötzlich hier wieder den englischen Titel auf Deutsch übersetzt. Und ich glaube, vielleicht ist es dann doch besser, dass der Film nicht in deinen Augen, sondern in tödlicher Mission. So viel dazu, Eckart. 81, können wir hinter uns
lassen? Genau. Wir gehen zum nächsten.
Wie geht's weiter?
Es geht weiter mit Octopussy.
Und einem Song namens
Octopussy. Nein. Hier ist nämlich All-Time High
von
Rita Coolidge.
Mhm.
Ich habe hier jetzt mal im Internet so eine Seite geöffnet, wo dann das Single-Cover zu sehen ist. Und ich muss sagen, Aerobic, Haarband, Locken.
Die 80er.
Die 80er in Reinform. Ja. Und zwar Anfang der 80er. Nicht? Also die Fitnesswelle ist voll im Gange. Und das hat jetzt auch James Bond erreicht. Der Song, Alex, der sagt ja total was.
Nee, also da muss ich sagen, den habe ich jetzt dann seit meiner extensiven Vorbereitung vorgestern echt sein doch schon wieder vergessen, glaube ich, ja.
Sollen wir einfach mal reinhören?
Wir hören einmal rein.
Rita Coolidge, All Time High.
Wie hätte ich es vergessen können, All Time High von Rita Coolidge. Ich nehme alles zurück, es baut sich natürlich nach demselben Prinzip mit der ruhigen Strophe und dem All Time High auf.
Ja.
Egal, was sagst du?
Ja, aber ist das einer der besseren Bond-Songs?
Wir haben eben, das ist natürlich komplett übersprungen, in deinen Augen, nicht in deinen Augen, For Your Eyes Only, was sagst du eigentlich? Wie gefällt dir der Song?
Also, davon abgesehen, dass ich ihn ja jetzt auch schon wieder vergessen hatte, ist aber jetzt es eigentlich. Nicht schon wieder, jetzt habe ich es natürlich im Ohr und.
Dank der deutschen Version.
Dank der deutschen Version, die wir gerade eben nochmal angehört haben, von Solenero. Ja, also von den beiden Songs auf jeden Fall der bessere. Ne? Also, das heißt, For Your Eyes Only finde ich definitiv den prägnanteren und den einprägsameren als. Ich habe es wieder vergessen. All Time High heißt er.
Also prägnant. Ich finde ihn vielleicht auch ein bisschen erhaben. Also der hier ist für mich schon, hier kommen langsam die 80er mit dem, wenn dieser Refrain einsetzt, mit diesen etwas plastischeren Sounds. Also der Refrain hat für mich so dieses, auch so ein bisschen dieses Alf-Serien-Intro-Feeling mal wieder so. Nee, du weißt, was ich meine?
Ja, ich fürchte schon. Das ist halt nicht schon,
so dieses Orchester, Glanz und Gloria irgendwie so, ja, right, so, sondern
ja.
Ne? Also,
aber es hat natürlich aber auch schon so einen gewissen Abnutzungseffekt. Also das heißt, man musste auf jeden Fall einen Bond-Song haben und irgendwie war das wieder einer nach diesem Muster und vielleicht war es da auch einfach mal an der Zeit, etwas Neues zu probieren.
Oh, jetzt greifst du ja fast schon vor. Ich möchte sonst noch mal ganz kurz wieder zur Titelproblematik sagen. Beziehungsweise anders gesagt, hier haben wir ja einen anderen Fall. Der Film heißt im Deutschen genauso wie im Englischen, nämlich Octopussy. Nur das Lied heißt eben anders. Und ich finde es ganz lustig. Also hier ist John Barry wieder der Komponist, auch dieses Liedes, der auch wieder die Filmmusik gemacht hat. Und dass der Texter des Liedes, nämlich Tim Rice, der unter anderem mit Andrew Lloyd Webber gearbeitet hat, hat hinterher gesagt, das finde ich eigentlich ganz nett, das ist ja wesentlich interessanter oder herausfordernd gewesen wäre, wenn sie versucht hätten, einen Song namens Octopussy zu schreiben. Stattdessen hat man All Time High verwendet und das Ganze auch gleich noch mit für die Kinoplakate nämlich verwendet. Und mit drauf geschrieben, dass es James Bond at his All Time High oder so wäre. Also zumindest da noch ganz schlau die Verknüpfung von der Werbekampagne zum Titelsong hinbekommen hat. Was ich ganz schön finde, ist auch wieder hier die Frage, wie kam denn Rita Coolidge ins Spiel? Und das ist eigentlich ganz nett, nämlich die heutige Bond-Produzentin Barbara Broccoli, Tochter von Albert Broccoli, lange Zeit James Bond-Produzent, hat sie ihre Platten zu Hause laufen. Und mehrfach. Und irgendwann kam ihr Vater rein und meinte, wer ist das? Die will ich für den neuen Bond-Song. Und so kam es. Und ich glaube, auch damals war es wahrscheinlich schon so, wenn man anrief und sagte, wir wollen dich für den Bond-Song, dann kommst du vorbei. Und Rita Coolidge kam im Studio vorbei. Musik war fertig aufgenommen. Aber Tim Rice hatte noch nicht mal seinen Text fertig. Und ja, so dann musste sie dann erstmal da warten.
Das geht ans Geld.
Das glaube ich wohl. Der Song ist in Deutschland auf Platz 13 gelandet. In UK ist er aber fast schon richtig gefloppt, beziehungsweise er ist nur auf Platz 75 damals gelandet. Da war noch schlechter, waren nur The Man with the Golden Gun und Moonraker. Hier gab es im Trend aber auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung mit dem nächsten Film, über den wir gleich sprechen werden. Aber wir wollten uns dann auch einmal aus der Reihe rausbewegen.
Denn zeitgleich oder relativ zeitgleich zu Octopussy kam noch ein weiterer James-Bond-Streifen in die Kinos. Und zwar war das Never Say Never, der nicht in der offiziellen James-Bond-Reihe erschien. Und der hatte halt auch einen Titelsong, und zwar Never Say Never. Und an den kann ich mich tatsächlich erinnern. Der ist.
Von wem stammt der?
Der stammt von der amerikanischen Sängerin Alani Hall. Die.
Du sagst, der ist gut genug, was ist, wenn ich hier jetzt noch einmal in der Pelle zwischenschieben
sollte.
Auf jeden
Fall. Den sollten wir uns mal anhören.
Dann lohnt es sich, bei uns reinzuhören, denn möglicherweise fehlt er in anderen.
Ich bin mir fast sicher. Alani Hall, Never Say Never. Das war Never Say Never von Kim Basinger, von Alani Hall. Kim Basinger hatte mitgespielt, genauso wie Klaus Maria Brandauer.
So, und damit geht es zum nächsten und damit auch zum letzten Film mit Roger Moore tatsächlich. Und endlich begegnen wir ein paar alten Bekannten, die wir vielleicht in unserem Podcast schon ein bisschen kennen. Denn wen hat man sich für den Film Im Angesicht des Todes rangezogen, Eckhart?
Das waren Duran Duran. Duran Duran, die wirklich in der ersten Hälfte der 80er alles abgeräumt haben, was man abräumen konnte. Duran Duran war die Lieblingsband, das musst du dir mal reinziehen, von Lady Diana. Wie geil ist das denn?
Da muss man einfach sagen, da kann dann auch James Bond irgendwie den Zeitgeist nicht mehr ignorieren. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Aus meiner Perspektive, ich kenne natürlich viele und auch die beiden Sängerinnen, mit denen wir gerade sprachen, kannte ich jetzt vorher nicht, waren aber natürlich Leute, die auch vorher schon Platz 1 Platzierungen hatten. Ne? Aber es war natürlich nicht so ein generelles popkulturelles Phänomen wie zur damaligen Zeit irgendwie New Wave oder Synthpop. Klar, wir hatten es früher auch schon, wirkliche Weltstars wie Paul McCartney und Wings, die einen Titelsong gemacht haben, das ja. Aber ich glaube, hier mit so einer komplett anderen, elektronischeren Ausrichtung, teilweise auch der Musik, war das schon ein großer Schritt. Und man fragt sich halt, wie ist das passiert? Wie fand dieses Umdenken statt? Und ja, das ist relativ unspektakulär, aber dafür vielleicht umso schöner. Nämlich Bassist John Taylor, der heimliche Star der Band für mich, der, wenn ich mir Rio zum Beispiel anhöre, hat Produzent Broccoli auf einer Party getroffen und im nicht mehr ganz nüchternen Zustand gefragt:
Wann habt ihr denn eigentlich vor, mal jemand anständigen Bond-Song zu nehmen?
Dann knickknack, kurzes Kennenlernen mit John Barry und ja, der Fall war klar. Duran Duran machen den nächsten Bond-Song. Und einen Satz muss ich hier noch zitieren, nämlich ein frühes Treffen in Taylors Wohnung in Knightsbridge führte nur dazu, dass sich alle betrunken haben, statt zu komponieren.
Aber letzten Endes hat es dann natürlich geklappt mit A View to a Kill. Und ich würde sagen, das ist schon typischer, also es ist wirklich so das Beste aus beiden Welten. Ne? Es ist ein typischer Duran Duran Song und es ist aber auch irgendwie, es hat schon so ein
typischer James Bond Titel.
Ja, natürlich, es hat schon so typischen James Bond Elemente, außer dass es jetzt halt
Kill
natürlich. Welche noch?
Ich überlege gerade, View to a Kill im Angesicht des Todes ist ja doch sehr frei, also ihr merkt schon, ich beiß mich halt daran fest, ist ja sehr frei übersetzt, aber eigentlich recht okay, finde ich noch so. Es gibt keine deutsche Schlagerversion, die ein Gucken zu einem Töten heißt oder so. Was ich noch spannend finde, auch wenn es durchaus immer wieder Künstlerinnen und Künstler gab, denen James Bond fast schon so ein bisschen aus der Krise geholfen hat oder ihren großen Hit beschert hat, dass doch bei einer Band wie Duran Duran View to a Kill bis heute zu den meistgehörten Liedern gehört.
Okay.
Ich habe mir das angeguckt, Statistiken bei Last.fm. Genau, nee, also wir haben hier Ordinary World, Hungry Like the Wolf, Come on Down, Girls on Film und dann A View to a Kill. Noch vor Rio, noch vor Wild Boys und wird auch bis heute von Duran Duran live gespielt.
Wie abgefahren also, ist das denn? Ja.
Man muss schon sagen, für alle Beteiligten ein großer Erfolg, was natürlich darin gipfelte, dass der Song erstmals auf Platz 1 der Billboard Hot 100 gelandet ist. Der erste und bis heute einzige Bond-Song, dem das gelungen ist.
Nicht
und
schlecht.
Damit wir jetzt mal endlich mal rausfinden, warum das Ganze so gut ist, ist es vielleicht Zeit, dass wir uns den Song einmal anhören.
Das machen wir. Duran Duran, A View to Kill.
Es geht nicht gut aus mit dem Eiffelturm im Musikvideo zu View to Kill. Ich glaube, das muss man so schon mal festhalten. Wir haben uns jetzt nicht den Vorspann angeguckt, sondern das Musikvideo, das wirklich auf atemberaubende Art und Weise Filmszenen und eine selbst erdachte Handlung am Eiffelturm miteinander verbindet. Und ich kann nur jedem empfehlen, uns das gleich zu tun. Aber es gibt halt wirklich keine Sequenz, wo man Bond, Simon Le Bon und James Bond gleichzeitig sieht. Und vielleicht wäre das der nächste Bond gewesen. Man weiß es nicht.
Du meinst Simon Le Bon als nächster Bond?
Als James Bond.
Wen hat man stattdessen genommen?
Man hat stattdessen für nur zwei Filme Timothy Dalton genommen. Vielleicht noch eins zum Abschluss dieser Ära. Es ist ja lustig, wie es irgendwie musikalisch eine neue Ära anbricht, aber vom Darsteller eine endet. Die meisten James-Bond-Songs hat bis heute Shirley Bassey gesungen, die wir natürlich vor allem für Goldfinger kennen. Nämlich drei Stück, hat sich dann daraus aber auch so einen kleinen Sport gemacht. Und irgendwann um diese Zeit rum, wo wir uns gerade befinden, dazu entschieden, einfach nochmal alle Bond-Songs aufzunehmen. Und das existiert nämlich exakt bis zu diesem Film, auf dem Album The Bond Collection von Shirley Bassey, die alle Songs, ja, ich sag mal, eher im typischen Stil nochmal aufnimmt.
Wie großartig.
Eigentlich wollte sie dieses Album gar nicht veröffentlicht wissen, aber dann ein paar Jahre später meinte das Label eben, nö, machen wir jetzt doch. Und genau, das als kleine Randnotiz, bevor wir weitergehen zu Timothy Dalton, auch ein, was heißt besonders cooler Bond, er wird oft als sehr, als sehr kantig irgendwie auch, also vielleicht so ein bisschen auf dieses...
Interessant eigentlich, weil ich habe Timothy Dalton eigentlich so kennengelernt, dass der Bond war, den man eigentlich nicht sehen wollte.
Also man braucht auf jeden Fall immer einen Übergangsbond, ja, das kann man schon mal so festhalten. Jetzt sind wir beim zweiten Übergangsbond, der hatte es schwer.
Der hatte es schwer, so nach meiner Erinnerung.
Wer es auch schwer hatte, war, entweder die Band, die uns mit dem nächsten Titelsong beglückt hat, oder aber vielleicht auch Chefkomponist John Barry, der auch diesmal mit im Boot war. Und wie gesagt, es hat ja durchaus so lange Tradition, dass auch bis heute teilweise die Komponisten durchaus nochmal über das Titelstück, was ja dann doch in der Regel extra dafür gefertigt wird, nochmal drüber bügeln. Und so war das hier auch. Und man hat sich wieder dem aktuellen großen Synthie-Pop-Schrei bedient. Für den Film Der Hauch des Todes. Für den Film The Living Daylights. Vielleicht klingelt es da schon hier und da. Mit dem deutschen Titel Der Hauch des Todes. Und Eckart, nach Duran Duran, was sollte da bitte noch kommen?
Aha. Ja, natürlich. Aha kam aha. Da. Aha, aha. Die norwegischen, ja, wie soll man sagen, das waren Superstars. Das waren Teenie-Stars natürlich, die jetzt allerdings schon so auf dem Weg zum Erwachsenen-Dasein waren. Und was passt da besser natürlich als den Titelsong für einen knallharten James-Bond-Thriller zu liefern?
Aber auch Aha hatten nach ihrem zweiten Studioalbum durchaus eigene Vorstellungen, wie sie ihre Songs schreiben. Und als Songwriter für den Song Living Daylights sind bis heute John Barry und Eckart, bitte hilf mir aus. Paul.
Ich bin jetzt kein Norwegisch-Experte, aber er müsste eigentlich Vågtør heißen, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht heißt er auch Vågtør. Ich. Keine Ahnung. Wir werden ihn mal fragen bei Gelegenheit.
Ist gekauft. Wir reden auf jeden Fall vom Gitarristen von Aha. Die beiden haben diesen Song geschrieben und das lief wohl nicht so harmonisch ab eigentlich. Also man hatte da sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie Aha oder wie Bond-mäßig das Ganze jetzt klingen sollte. Und auch wenn sich die Band jetzt im Nachhinein recht zufrieden damit gestellt hat, dass gerade seine symphonischen Elemente den Song wirklich erst zu einem Bond-Song machen, ist es wohl damals so weit gelaufen, dass John Barry die Band als Hitlerjugend in einem Interview bezeichnet hätte.
Wie naheliegend.
Also, auch da lag auf jeden Fall der Hauch des Todes in der Luft, würde ich sagen. Hören wir mal rein.
Mal rein, genau. The Living Daylights. von Aha bei uns in der Spotify-Playlist wie immer und wir gucken uns das Video dazu an. Das waren Aha und The Living Daylights und man hört schon sehr deutlich, dass ein Aha-Song ist, aber woran macht man fest, dass es ein James Bond-Titelsong ist, Alex?
Also das ist eine schwierige Frage. Vielleicht birgt die aber schon ein bisschen das Problem auch einfach. Denn ich finde, View to a Kill, was wir eben gehört haben, war einfach, das war schon radikal. Ja. Der Wechsel im Sound, ne, jetzt zu Orte am High davor irgendwie so, ne, das war, im Grunde war das einfach 100% Duran Duran und hier, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagen, wir hören dem Song irgendwie den Kampf zwischen Komponisten und Band an oder so, aber also ich muss sagen, ich finde, er plätschert.
Okay.
Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen.
Ich habe ja den Song damals mitgekriegt und auch den Werdegang von Aha. Und die ersten beiden Alben von Aha sind wahnsinnig gut. Also einmal natürlich Hunting High and Low und Scoundrel Days. Wahnsinnig gute Alben. Und dann das dritte Album, wo dann auch The Living Daylights mit drauf ist in einer etwas anderen Version. Ja, das fällt schon ab, ehrlich gesagt. Also da waren sie so ein bisschen in einer Sinnkrise. Also wie gesagt, ne?
Aber dann ist meine These doch gar nicht so steil, wenn ich sage,
es plätschert. Ja, aber auf dem Album ist The Living Daylights schon wirklich herausragend, muss man einfach sagen. Und es ist ja auch wirklich ein Song, den man nicht vergisst. Also es ist eine Melodie, die...
Nein.
Und...
Also ich finde das auch schön, dass
du hast das natürlich so auch, in der... Du hast natürlich auf der einen Seite dann den sehr, sehr coolen Gesang, teilweise, also in Strophen sehr coolen Gesang von Morten Hackett. Und natürlich im Refrain geht er dann halt mit der Stimme hoch. Dann hast du aber auch diese sehr... sehr schnittigen Keyboards drin und auch so ein paar Gitarren. Also eigentlich so, ich finde, es ist schon ein sehr, sehr runder Song und ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass der plätschert.
Vielleicht ist es auch der Vergleich, weil wie du gerade sagst, das sehr coole, das stimmt, aber vielleicht fehlt dieser übertriebene Pomp im Refrain. Egal, ob es jetzt When All Time High oder auch Dance into the Fire. Ich weiß nicht, ist nicht irgendwie, dass der Refrain nicht so BAM kommt?
Ja, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Nicht so richtig.
Ich merke schon, Ach, ich will es ja auch gar nicht.
Also, was vielleicht fehlt, das hatten wir in dem Video davor gesehen von Duran Duran, ist vielleicht dann wirklich das Selbstironische. Ne? Ich meine, dass die da halt wirklich so ein Video auf dem Eiffelturm abdrehen und sich einfach auch nicht zu ernst nehmen in dem, was sie da tun und dann halt am Ende dann noch so einen Joke bringen. My name is...
Ich wollte gerade sagen, da ist ja wirklich diese ganze explosionsartige, das ist ja wirklich auch das, ne, Duran Duran haben ja wirklich halt nicht dieses Anmutige in den Vordergrund gestellt, sondern eigentlich das laute, krachende, nach vorne gehende irgendwie so, ne, was halt da das Besondere war. Und der ist durchaus, diesen Coolness-Faktor in der Musik haben viele Bond-Songs, finde ich auch wirklich von vor 50 Jahren bis heute eigentlich auch. Was wir auch wieder eben vergessen haben, also View to a Kill, ich höre raus, gefällt dir gut?
Auf jeden Fall, ja. Also wenn man jetzt das ganze Album Stay on These Roads kennt, dann ist A View to a Kill definitiv das Highlight, würde ich sagen.
Ja, aber dass das immer nur im Vergleich zum Restmaterial zu sehen, ist ja auch nicht fair, weil ich glaube, dann müssten wir auch All-Time High richtig, richtig, richtig gut finden, vielleicht möglicherweise.
Den habe ich schon wieder vergessen übrigens. All-Time,
nee. Wie oft muss ich jetzt denn noch singen, damit die Leute abschalten, damit du, ja, genau.
Also bitte.
Ja, dann glaube ich, wir nähern uns dem Ende der 80er und gehen zum letzten Song und juhu, der Song heißt wie der Titel und der Titel heißt im Deutschen wie im Englischen korrekt übersetzt Lizenz zum Töten und License to Kill und sag mir Eckart, hast du das jetzt nicht direkt im Kopf, die gesungene Zeile
Got a License to Kill natürlich,
oder? Ja. Jetzt mal ehrlich, also als ich jetzt hier rangegangen bin, unvorbereitet erstmal war das auf jeden Fall das, was ich sofort im Kopf hatte von den okay. fünf Songs.
Okay, okay.
Bei die, ja, Living Dead, ja, nicht Living Dead.
Die Lizenz zum Töten, da, 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 und so weiter, ja. So schön. Ja,
bei, aber bei dir wäre es anders?
Bei mir
wäre
es, glaube ich, Living Daylights oh, und A View to a Kill und License to Kill natürlich auch. Ja, du hast natürlich schon recht, aber die drei Songs sind eigentlich so die prägnantesten.
License to Kill ist der zweite und letzte Film mit Timothy Dalton und wie gesagt, ich glaube, viele Leute sind spätestens danach wirklich ausgestiegen, weil ich glaube, viele verbinden halt mit der Ära Pierce Brosnan, Daniel Craig, doch eher den moderneren, actiongeladeneren, noch krasseren Explosions-James Bond.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja.
Bevor es dann nach einer wirklich langen Pause 1995 weiterging und mit einem der meiner Meinung nach besten Bond-Songs überhaupt, aber vielleicht können wir gleich nochmal ganz kurz darauf kommen, dachte man sich bei License to Kill musikalisch zumindest erstmal, vielleicht erstmal Schluss mit Experimenten und zurück zu altbewährten Werten, was meinst du?
Kann man so sehen, ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, ja, es ist eigentlich ein Bond-Song so in der langen Tradition der Bond-Songs und Schluss mit Synthie-Pop, Schluss mit irgendwelchen Bands, die gerade angesagt sind und wir gehen jetzt hier mal auf die jetzt wollte ich schon sagen, Nummer sicher, aber so ist es natürlich auch nicht, weil der Song, der ist schon gut. Vielleicht sollten wir erstmal reinhören, oder?
Wir hören erstmal rein. License to Kill von Gladys Knight, der Empress of Soul in der Spotify-Playlist.
Das war Gladys Knight mit License to Kill. Und Alex, wir haben uns das Intro nochmal angeguckt, beziehungsweise das Video und Spiegelreflexkameras schienen zu der Zeit gerade hoch im Kurs zu stehen, genauso wie bei A View to a Kill mit Duran Duran. Das aber vielleicht nur für Technik-Nerds, die immer auf die neuesten Gadgets aus den James Bond-Filmen achten.
Der Song, wie fandest du es?
Großer Refrain, oder?
Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, von den, wir haben es gesagt, jetzt typischen James Bond Songs der früheren Tage, also ich habe es jetzt eben, keine Ahnung, Soul Pop, wie auch immer genannt, glaube ich, ist das schon mit der stärkste. Und man muss einfach sagen, das ist für mich hier auch ganz klar einfach mit der gesanglichen Leistung verknüpft, denn das ist, ja, da, also da ist halt wirklich was hinter, ne? Und ich finde es auch, du sagst es, es geht nur um den Refrain, gar keine Frage, aber auch in den Strophen ist es halt nicht so ein dünnes Gesäusel, sondern da kommt wirklich auch, das ist improvisiert irgendwie so, das ist einfach nach Feeling irgendwie so ein bisschen soulig da reingesungen oder so, aber ich finde, da ist wirklich einiges hinter und
du bist also ganz, ganz großer Fan davon.
Ich bin eher von den unkonventionellen Bond-Songs, sowohl heutzutage als auch in den 80ern, Fan.
Never, never say never again.
Dennoch hätten wir eigentlich diesen Bond-Song in der Form so gar nicht gehabt, denn wir müssen, auch hier waren wir wieder mal im Umbruch und zwar, das ist vielleicht auch der Grund, warum der Song ein bisschen traditioneller ausfällt, ist der Soundtrack geschrieben von Michael Kamen, den wir kennen ihn zum Beispiel vom Metallica Symphonic Album, wir kennen ihn aber auch für zusammen mit Pink Floyd, mit Queen und mit Eric Clapton und der sollte hier ursprünglich ins Spiel kommen und gemeinsam mit dem Gitarristen Vic Flick, der Gitarre bei der originalen Titelmusik spielt, einen Song schreiben, basierend auf der bekannten Hornline aus Goldfinger. Und ja, der wurde auch zumindest so geschrieben und sonst wie, aber die Produzenten haben gesagt, nein, wir wollen Gladys Knight hierfür haben. Sie hatte damit auch dann ihren ersten Top-10-Hit seit über 10 Jahren und somit würde ich sagen, eigentlich ein, ja, auf jeden Fall würdiger Abschluss für dieses experimentelle 80er-Jahre-Jahrzehnt, das, glaube ich, gerade für James Bond im Endeffekt einen ziemlichen Umbruch bedeutet hat oder zumindest eingeleitet hat. würde ich sagen.
Wie ging es denn weiter in den 90er Jahren, Alex? Ich meine, du hast ja, wie ich gerade eben schon richtig gesagt habe, du hast ja alle James Bond Songs in Folge angehört und alle Filme natürlich auch angeguckt.
Also ich hau das jetzt hier einfach mal raus. Ich habe mir die wunderbare 3-LP-Version bestellt mit allen 25 Bond-Songs. Dabei hatte ich den neuen Song No Time to Die sogar schon als 7-Zoll-Single. Aber ich muss sagen, ich bin darüber und vor allem darüber, dass im Abspann von Keine Zeit zu sterben im neuen 25. James Bond-Film nochmal We Have All Time in the World von Louis Armstrong, Titelsong von irgendeinem Sean Connery-Film, soweit ich weiß, nochmal kam, mich dann nochmal weiter durchgehört und also ich bin ja, wie gesagt, durchaus auch mit den Daniel Craig-Filmen jetzt ein bisschen groß geworden. Ich war tatsächlich beim ersten und beim letzten im Kino und mich nochmal durchgehört und Duran Duran und klar, die Titelmusik vom ersten sowieso und wirklich mal, dass da so viel gute Musik bei ist und das durchaus auch einfach ein Stück, sich entwickelnde, sich entfaltende Musikgeschichte ist, die man damit erleben kann. Hab das viel gehört, freue mich sehr, wenn der Paketbote bald klingelt.
Dreimal.
Und
für jede LP einzeln, genau.
Genau, aber zu deiner Frage, ich bin schon ein großer Fan von GoldenEye. Ich bin eigentlich so der allergrößte Tina Turner-Fan eigentlich. Aber diese Zusammensetzung von GoldenEye, geschrieben von Bono und The Edge von U2, gesungen von Tina Turner, produziert, und ich finde, das hört man sehr vom Produzenten von Massive Attack, der diese Trip-Hop-artigen Drum-Song mit reinbringt. Wahnsinn. Also das ist für mich auch, das ist vielleicht einer der coolsten Songs, weil es halt so diesen schneidenden Trompeten und so, du weißt, was ich meine?
Aber ich hoffe, wir müssen jetzt keinen 90er-Podcast machen.
Nein. Ach, ich finde den Song auch alles andere als typisch 90er. Zum Glück hat man sich auch nicht in den 90ern dann allzu sehr bei zeitgenössischen Musikern bedient oder zeitgenössischen Popmusikströmungen.
Wir warten alle noch auf die Version von Scooter.
Richtig. Aber das ist ja zeitlos, dafür ist es nicht zu spät. Eckhard, wenn du jetzt die 5 oder 6 Songs von gerade ranken müsstest.
Von unten nach oben, also das heißt, wir fangen mal an mit All Time High. Das ist für mich wirklich so der unprägnanteste Song.
Ja, gehe ich mit.
Okay, dann geht's weiter mit China Easton.
Gehe ich auch mit.
Dann würde ich sagen, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also ich finde Never Say Never Again. Wobei, ja, doch, eigentlich schon. Weil der Refrain, also diese Melodie, man kriegt die nicht mehr aus dem Kopf tatsächlich. Gerade wenn man an den Titel des James Bonds denkt, wenn man an Klaus-Maria Brandauer und Kim Basinger denkt, dann kriegt man das einfach, hat man den fest im Gehirn implementiert. Aber sonst, plätschert er vielleicht auch so ein bisschen. Dann würde ich sagen, License to Kill.
Ich glaube, unseren zweiten, dritten Platz müssen wir switchen, ja.
Also du merkst schon, ich bin großer Fan natürlich von den Synthie-Pop-Experimenten mit bekannten Bands. Und dann wäre natürlich nur noch die Frage Platz 1 und 2, Aha oder Duran Duran. Da würde ich sagen, okay, Platz 2, Aha.
Ja.
Und Platz 1, View to a Kill, Duran Duran.
Na gut, da sind wir uns doch einigermaßen einig. Aber wenn du schon davon sprichst, du sagst, du hast das damals im Grunde miterlebt, also für mich, und das wird ja bei dir nicht anders gewesen sein, ist James Bond natürlich schon sowas, als Figur einfach, was irgendwie immer schon da war, seitdem man denken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und hast du denn irgendwie gemerkt, wie dann diese zwei popkulturellen Phänomene, James Bond und Duran Duran, Aha, wie das irgendwie zusammenlief dann irgendwie? Ich meine, wie gesagt, dieses Video von View to a Kill ist ja der beste Beweis irgendwie, aber
ja, ist schwer zu sagen. Also irgendwie war das einfach so. Und
aber jetzt so, Aha hat jetzt, das ist der Bond-Song von Aha.
Ja, aber das habe ich tatsächlich so hingenommen. Also da habe ich mir jetzt nicht großartig Gedanken gemacht, dass es früher irgendwie anders war. Ich meine, was man sich natürlich inhaltlich immer schon, wenn man sich die alten Bond-Filme anguckt, da hat man natürlich schon so ja, du hast immer so einen Zeitgeist drin einfach, nicht? Also geschrieben hat ja der Autor Ian Fleming James Bond in den 50er Jahren hauptsächlich oder Anfang der 60er Jahre. Und da waren natürlich schon die ersten Filme waren dann ja auch schon hinterher, also das heißt, die waren ja schon ein bisschen moderner, also man musste die schon dann halt in die damalige Jetztzeit bringen und da kamen jetzt natürlich immer irgendwelche technischen Innovationen dazu, aber auch natürlich das Feindbild, es gibt ja immer einen Bösewicht, das heißt, wer ist der Bösewicht, das ist natürlich, unterlag natürlich auch sehr stark dem Zeitgeist und dass dann halt die Musik auch irgendwann halt diesen Zeitgeist übernimmt, das fand ich irgendwie, weiß nicht, ich habe das nicht
hinterfragt. War schon sehr natürlich, dass
das ja, irgendwie schon, ja.
Ja.
Und das waren ja auch coole Songs und natürlich auch coole Bands, ganz klar. Nicht? Also Duran Duran sicherlich noch cooler als Aha, aber Aha haben sich da, glaube ich, auch meiner Meinung nach sehr gut geschlagen.
Die damalige Jetztzeit, also schöner hättest du es gar nicht ausdrücken können. Wie gesagt, ich habe natürlich sehr, gerade die Daniel Craig Musik einfach sehr miterlebt und ich finde es wirklich schön, wie vielfältig das auch wirklich dann in den 2000ern noch geworden. Also 2002 haben wir Madonna mit ihrem James Bond Song, die da ja im Grunde auch schon 20 Jahre lang hätte am Zug sein können, bis sie es dann am Ende war. Aber ich muss sagen, danach hat man Chris Cornell, den Sänger von Soundgarden, genommen. Und das war krass. Also es wurde viel um Daniel Craig auch diskutiert. Sind die Haare dunkel genug, ne? Und wie halt, wie auch immer. Und dann kam man wirklich mit so einem straighten, gitarrenbasierten Rocksong an. Das war schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein halber Skandal, aber das war wirklich nochmal eine ganz andere Art von Zeitgeist einfach, was ich dann immer weiter durchgezogen hat. Wir hatten später Adele bei Skyfall, die natürlich wieder ein bisschen mehr die klassischen Dinge reingebracht hat. Billie Eilish eher auch, aber im Moment ist es wirklich so eine starke Beobachtung, irgendwie so, aha, so und so, wer ist der neue Stern am Himmel oder so, und dass natürlich eine Billie Eilish völlig zu Recht sofort damit geadelt wird, diesen Titelsong singen zu dürfen, das ist und bleibt eine spannende Angelegenheit, die uns sicher noch weiter begleiten wird. Ich bin jetzt ganz happy mit meinem Vinyl-Set, dass jetzt mit Daniel Craig so eine kleine Ära abgeschlossen ist, dass man so einen gewissen Punkt hat. Ne? Wie gesagt, also es ist halt wie diese DVD-Boxen, die irgendwie nach jedem. Aber wärmste Empfehlungen, schmeißt euch die Playlist an. 25 oder 26 Songs, Eckart, liegen bereit.
Und vielleicht noch zum Abschluss die Filme aus den 80er Jahren. Du hast ja alle gesehen, hast du gesagt. Habe ich gesagt. Oh. Welchen würdest du?
Ich weiß, in der Wahrnehmung, das glaube ich am meisten.
Der Filmpodcast der 80er, genau.
Ich glaube, dass in der Wahrnehmung am meisten als Kultfilm, glaube ich, Octopussy dasteht, oder? Gibt ja auch durchaus, ne, dieses Kultplakat mit den Tentakeln und so noch.
Ja.
Aber, puh.
Du. View to a Kill mit Grace Jones.
Natürlich.
Grace Jones, natürlich, ist auch nicht zu verachten.
Hätte auch im Neuen wieder auftreten sollen, hatte aber, glaube ich, einfach, sie wollte nicht mehr, nachdem sie gehört hat, wie kurz ihr Auftritt darin wäre. Ich glaube, so war das in etwa.
Na gut.
Jawohl. Und wenn euch diese Folge gefallen habt, dann steckt euer Geld bitte nicht nur in James Bond DVD-Box-Sets, lohnt sich eh nicht, denn es geht noch weiter, oder Platten, lohnt sich vielleicht schon, sondern lasst doch vielleicht auch den einen oder anderen Euro bei Patreon da, um uns ein bisschen zu unterstützen. Wir freuen uns drauf und ansonsten empfehlt den Podcast und diese Folge gerne weiter, sowohl mündlich als auch digital, zum Beispiel unter facebook.com/voiceofsmallpodcast oder unter demselben Namen bei Instagram. Und wenn ihr findet, wir sollten noch mehr Filmpodcast-Folgen aufnehmen, dann würde ich mal sagen, sagt niemals nie.